wirklich ein bisschen so der Widerstand. Und ich denke, Zürich ist einfach zentral, deswegen.
Und das Traurige ist ja schon ein bisschen, dass man sich halt wirklich eigentlich nicht auf den Staat oder die Stadt verlassen kann, weil sie ja einfach alles bewilligen, dass nicht so problematisch ist. Aber das sehen wir ja schon irgendwie bei den Zeugen Jehovas, die sie einladen. Am Schluss kommt einfach das Geld drauf an, was sie machen. Und ich denke, wieso, wir müssen halt wie mit dem Fakt spielen, dass wir mit den Sicherheitsbedenken, also irgendwie einschränken, so, das ist unser Mittel und unser Weg, mit dem wir arbeiten können. Und klar würden wir auch einfach alle gerne irgendwie das Süßes sonst irgendwie machen, wie eine Modeschau. Mobi für nächste Woche. Cool. Aber genau, das ist wie so der Weg, den wir gehen können und der auch wirklich nützt, weil alles andere bringt wir einfach nichts.
Und wir wollten auch sagen, alle sollten einfach, es wäre schön, wenn alle sich überlegen, was überlegen und dorthin gehen, ganz egal wie. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man zu zweit auch oder so ohne großen Aufwand durchführen kann. Man kann in einem Café sitzen und irgendein T-Shirt tragen oder man kann ganz laut applaudieren und nicht mehr aufhören. Es gibt ganz, eine sagte genau, Musik hören mit der Boombox die ganze Zeit dort in der Nähe, die sie nicht mögen, weil es ist eben wirklich ein Problem für diese Personen. Dass im Radio und so oftmals Musik kommt, die vom Teufel ist. Und das setzt sie stark in Bedrängnis. Also AC/DC hören und so, das ist immer gut. Ja, ja, genau. Das ist doch so das Älteste, was ich wirklich weiß. Und ich denke, es gibt Sachen, die man eben gut durchführen kann. Eine Demonstration, eine Gegendemonstration war eben sehr schwer durchzuführen. Aber so kleinere Sachen, denke ich, sind lustige Sachen oder weniger sind gut möglich. Zudem gibt es nicht nur eben den Marsch fürs Leben und Ort Oerlikon, sondern man kann die Organisationen anschauen, wie der EVP, der Haupttrainer ist von der EVP, von der Allianz, von der Evangelischen Allianz. Das sind sämtliche Kirchgemeinden und Freikirchen der Schweiz vertreten. So Instagram und Telegram.
Ja, genau. Also für alle, die kein Instagram haben, können auf Telegram die genau gleichen Infos holen. Dadurch, dass wir gesagt haben, dass wir keine offizielle Gegenlaufdemonstration machen. Und es ist halt wirklich so ein großer Raum für so viele Ideen und man kann so kreativ sein. Und wie so zum Beispiel das Tor zur Hölle, also das wurde wie so auch gemacht und die Leute haben sich effektiv nicht getraut, da durchzulaufen, durch dieses Tor zur Hölle. Oder alle laufen dann von ihren Cars und Autos oder so mit ihren Kreuzen dorthin und vielleicht können wir ihnen helfen, dabei diese zu verlieren oder so. Also es gibt wie so viele Sachen von Anfang bis Ende, die wie mehr Impact vielleicht haben, als wenn wir ziemlich schnell gekesselt werden, wie auch schon. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir gut organisiert sind und wir haben auch ein Anti-App-Telefon und alle Aktionen, die gemacht werden, wären mega toll, wenn die dokumentiert werden. Für uns zum Teil machen und um uns zu empowern, wäre es schön, wenn wir da möglichst viel Material kriegen, um einfach zu sehen, wie viele das wir sind, weil wir sind mega viele und es gibt so viele Ideen und so viele Menschen, die motiviert sind. Ja, das ist so das. Und man kann wirklich sich da so kreativ reingeben. Also, und deswegen können wir so ein bisschen mit dem arbeiten.
Eben am 14.09. gibt es einen Infopoint. Dann gibt es auf der Josefswiese ein Protestpicknick von Untamed Families. Die haben, sie sagen, sehr kleine Kinder oder sind schwanger. Aber ich meine, es können auch andere dazu stoßen, das ist kein Problem. Aber einfach, wer etwas machen will, aber deswegen nicht nach Oerlikon oder so will, die können dorthin gehen. Und Eben.
Genau, machen wir weiter jetzt eben mit diesem zweiten Teil, mit der Diskussionsrunde. Wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich mir ganz geschwungen. Wie ich vorher schon meinte, eben, die eigentlich betrifft es uns sowieso alle, also sowieso alle Menschen, finde ich, betrifft das Thema. Also ich bin jetzt auch nicht, dass Typen da nicht betroffen wären, aber natürlich ist es für Frauen oder Personen, die weiblich gelesen werden oder von der Gesellschaft so wahrgenommen werden, ist das wie nochmal eine andere Dimension. Oder? Und ich denke, auch egal, welche Art von Sexualität man lebt oder nicht lebt, welche Familienplanung man hat oder nicht hat, irgendwie, wir werden fast, wir müssen uns damit befassen. Und ich glaube, ich finde es immer wieder auch sehr interessant, dass in sehr viele Kampagnen für Abtreibungsrechte und so auch immer sehr viele Lesben zum Beispiel dabei sein, wo man sagen kann, ja, was betrifft sie dann? Aber das hat wie diesen politischen Kontext, der sehr, sehr wichtig ist, also auch eben bei dieser Errungenschaft von der Neue Frauenbewegung waren zum Beispiel auch immer sehr viele Lesben auch da engagiert. Und ich glaube eben, es ist ein wichtiges Thema, ob wir wollen oder nicht. Und wir denken, es ist wichtig auch darüber zu reden. Und man redet dann über ganz viele Sachen auch letztendlich. Es geht auch um Sexualität, es geht um eben Wertvorstellungen. Ich glaube, Angela hat uns das gut gezeigt. Aber du hast nämlich heute jetzt als erstes, du hast dir hier das Wort nochmal gegeben, zu sagen, warum eben du findest, dass es wichtig ist, über Abtreibung zu reden und warum das auch hier in Zürich oder in, ja, wie soll ich sagen, ja, heute sozusagen wichtig ist. Oder? Weil viele denken auch, ja, das ist ein. Also ich treffe viele Leute, die auch denken, es ist auch ein bisschen alter Hut, das ist ja wie klar, das ist ja erlaubt und das ist kein Problem. Aber ich denke, leider stimmt das noch nicht so ganz.
Ja, genau. Also wieso wir auf die Idee gekommen sind, diese Veranstaltung zu machen, ist, weil gerade der Marsch fürs Leben spezifisch Mütter und behinderte Personen instrumentalisiert. Also gerade auch vor 2 Jahren wollten sie ganz bewusst eine Rednerin, die diese Retourpille genommen hat. Das war so dieses Thema im 2021, wo sie darüber reden wollten, dass man, auch wenn man sich für eine Abtreibung entschieden hat, dann noch immer die Möglichkeit hat, diese rückgängig zu machen, mit einer Methode, die höchst umstritten ist. Also auch das SRF hat eine Doku darüber gemacht. Und das ist auch so, was der Marsch fürs Leben und diese Institutionen, die du auch bereits genannt hast, die spielen extrem damit, Falschinformationen zu verbreiten, auch extrem problematische und gefährliche. Vielleicht kannst du als Ärztin auch noch darüber noch vielleicht genaueres sagen oder die SRF-Doku anschauen, also das war wirklich ein großes Thema, was auch dank uns überhaupt so in den Medien gelandet ist, weil wir das aufgegriffen haben. Und zurück zum Punkt, dass sie diese Instrumentalisierung von behinderten Menschen und Müttern als Mittel nehmen, um irgendwie zu kommunizieren, wie schlecht das ist, wenn dieses freie Recht auf Abtreibung existiert. Wollten wir ein bisschen brechen, indem wir als AMAG darüber sprechen als Mütter, wie wir das sehen, weil statistisch ist es auch so, dass die meisten Abtreibungen von Menschen vorgenommen werden, die bereits Kinder haben. Also es ist nicht das Stigma, wie es immer porträtiert wird, von einer 16-Jährigen, die ungewollt schwanger wurde und dann irgendwie doch das irgendwie die Möglichkeit hätte für Adoption und all diese Sachen. Dabei ist es auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen, es geht ihnen wirklich nicht um das Leben. Ihnen geht es wirklich nur um die Geburt. Also das Leben danach interessiert sie eigentlich wirklich nicht. Es geht wirklich nur darum, dass sie die Macht haben, über unseren Körper zu bestimmen. Und damit arbeiten sie auch in diesen angeblichen Fachstellen. Das ist auch das Problem, was Angela bereits angesprochen hat, wie zum Beispiel im Wallis. Wenn man sich Informationen holen möchte über Abtreibungen, gerade auch zum Beispiel sie mit Google arbeiten, wo bezahlte Google Ads dann als erstes aufpoppen. Und diese Fachstellen, und gerade auch in den USA ist das ein Riesenthema, diese Fake Abortion Clinics, wo sie dann extrem mit psychischem Druck arbeiten. Und sie gehen schon auch ein bisschen darauf ein, dass sie sagen so, ja, wir haben da Kleider und wir haben Essen und wir unterstützen euch dann. Aber das ist halt einfach wirklich nur in dem akuten Moment, wo es darum geht, die Leute zu überzeugen, dass sie keine Abtreibung vornehmen. So. Und das Leben danach interessiert niemanden. Also wenn sie das interessieren würde, würden sie eine Politik machen, die wir machen, für ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Und das ist halt wirklich einfach nicht der Aspekt. Und daher fanden wir es wichtig, die Perspektive von Müttern zu porträtieren und auch die Sicht von Menschen mit Behinderung damit einzubringen, um auch ein bisschen so das Stigma zu brechen, dass die Gegendemonstration für den Marsch fürs Leben nur ein Black Block und irgendwie militanter Auflauf ist, sondern zu sagen, was für Menschen dahinter stehen und verschiedene Perspektiven auch wirklich damit einzubringen. Weil das andere, was uns auch extrem wichtig war, ist, dass wir das Gespräch über Abtreibung generell überhaupt mal erst eröffnen, weil es halt gesellschaftlich immer noch so stigmatisiert ist und viele Menschen mit Uterus, die schwanger werden, sich alleine damit fühlen oder wie so keinen Zugang haben oder keine Gesprächsmöglichkeiten. Und ich mich daran erinnere oder auch jetzt noch immer mit Freundinnen, wenn das Gespräch aufkommt, merke, es ist immer noch so stigmatisiert und ich glaube, das erschwert uns auch so sehr, eine wirklich freie Entscheidung treffen zu können. Also dabei muss man auch sagen, so, Abtreibung ist auch in der Schweiz eigentlich immer noch illegal, außer man hat einen triftigen Grund, den man wie so begründen kann auf Papier und dann ist es bis zur dritten Woche noch möglich. So. Aber es ist nicht so, dass Abtreibung einfach generell legal ist in der Schweiz. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen, weil es ist schon auch noch krass, so das zu sehen. Und deswegen fände ich es mega toll, einfach das Gespräch zu eröffnen, weil ich glaube, das kann auch sehr bestärkend sein und das einfach so zu enttabuisieren. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt für heute. Dass wir auch die Möglichkeit schaffen können, auch nachher noch im kleineren Rahmen uns auszutauschen oder auch im größeren und Fragen zu stellen und einfach so einen möglichst sicheren Rahmen zu schaffen für persönliche Erfahrungen oder Fragen.
Genau. Und jetzt vielleicht gerade du, als Ärztin, wo viel mit dem Thema, also als Frauenärztin, die viel mit dem Thema Abtreibung zu tun hat, wie siehst du das? Also was würdest du ein bisschen das einschätzen, auch gesellschaftlich? Oder was sind deine Erfahrungen?
Ja, hallo zusammen. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet mit einem Vortrag, von dem her kann ich einfach mal so ein paar Dinge sagen, so von meiner eigenen Erfahrung, und ich kann Themen ansprechen, wo ihr auch sagen könnt, da wollen wir mehr wissen oder das interessiert uns. Ich denke schon, also zum nochmal so an die kämpferische Seite anzuschließen und dann den Bogen zur Ärztin zu machen. Es ist wirklich ein Thema, das schon so lange, also es ist auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es sehr viele große Kämpfe, auch von der Frauenbewegung und von der Arbeiterinnenklasse auch, die wirklich dieses Recht eigentlich schon damals auch teilweise kurz erkämpft hatten und dann aber wieder zurück. Und es ist schon etwas, das wir, glaube ich, auch immer wieder sagen, die Fundis nehmen dieses Thema extrem gerne, weil sich damit so gut Politik machen lässt. Es ist so krass, wie sie damit sozusagen sich inszenieren können, als irgendwie sie sind die Retter und irgendwie die Schuld, die sowieso so ein großes Thema ist, bei diesem Thema irgendwie instrumentalisieren können. Und ich glaube, darum ist das auch ein Grund, warum dieses Thema uns noch sehr lange begegnen wird, weil es einfach so attraktiv ist und weil die Rechten immer wieder dort eigentlich anknüpfen, um uns Frauen flink das eigentlich in die Schranken zu weisen. Und schlussendlich geht es viel auch um Bevölkerungspolitik und konkret Kontrolle über den eigenen Körper. Und jemand hat von euch vorher gesagt, die Versorgung in Zürich ist gut. Und so jetzt insgesamt könnte ich schon auch noch jetzt, ich habe in Deutschland explizit in einer Institution gearbeitet, wo es um Schwangerschaftsabbrüche ging und um sexuelle Selbstbestimmung, und könnte dort von der Versorgung erzählen und auch von Zürich natürlich, wo ich schon sage, es ist wirklich auch immer noch eine sehr schlechte Versorgung und es gibt ganz viele Hürden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, die, ich schon denke, sind super komplex und haben sehr viel mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun, ohne dass wir es aber teilweise merken als das. Und genau, also für Deutschland haben wir sozusagen in Berlin in einer Institution diese Abtreibung durchgeführt. Da sind auch die Leute von überall gekommen, also jetzt, weil es gerade ganze Bundesländer gibt. In Bayern gibt es zum Beispiel ein Arzt, der noch Schwangerschaftsabbrüche macht, in ganz Bayern. Und Darum hat unsere Institution, die dort auch die sogenannte telemedizinische Abtreibung eingeführt. Das ist eigentlich etwas, das die WHO auch als sehr progressives Projekt auch gelobt hat und das während Corona eigentlich auch eingeführt wurde, dass man eigentlich über Telemedizin, also mit einem virtuellen Interview, kann man eigentlich eine Abtreibung begleiten, auch wenn die Patientin sehr weit weg ist und an einem Ort ist, wo es eben nicht gibt. Und dann wird sozusagen das Paket geschickt und dann erreicht man eigentlich so auch ganz viele Menschen, die jetzt irgendwie sonst mega weit gehen müssten.
Aber das ist medikamentös.
Das ist medikamentös,
das genau. Ist in der Schweiz nicht erlaubt, oder? So.
In der Schweiz gibt es noch kein Projekt. Ich denke, man muss ganz viele rechtliche Hürden, aber es muss auch ein Ultraschallbild gemacht werden zum Beispiel. Aber ich denke, das wäre theoretisch möglich, weil eigentlich hat es die WHO ganz offiziell als sichere Methode deklariert sozusagen. Und jetzt weltweit gesehen sagt die WHO, dass immer noch 50% aller Abtreibungen unsicher gemacht werden. Und da finde ich auch gerade wieder so ein Punkt, wenn es ihnen ums Leben geht. Also die Sterblichkeit von Menschen, die abtreiben, die ist einfach massiv höher und wirklich auch gefährlich, wenn der Zugang erschwert ist. Und wenn der Zugang erschwert ist, wenn sie es dann irgendwie auf unsichere Methoden machen oder wenn sie irgendwo hinreisen müssen, dass es eben dann nur den Reichen, also da kommt auch die Klassenfrage wieder sehr fest rein, hat man das Geld, um sich das irgendwo zu holen?
Kann es auch sein, dass das in Deutschland so als progressive Erweiterung irgendwie gemacht werden musste, weil es in Deutschland ja dieses Gesetz gibt, dass ÄrztInnen nicht Werbung machen dürfen für Abtreibung und sogar schon einfach die Erwähnung, dass sie Abtreibungen vornehmen, als Werbung interpretiert werden kann und dann sie vor Gericht kommen können, weil das ist ja auch etwas in Deutschland, wieso ganz viele Menschen die, oder ÄrztInnen oder ja, Schwangerschaftsabbrüche gar nicht mehr als ein Fachgebiet oder als etwas, das sie machen, überhaupt anbieten, öffentlich oder auf Webseiten. Kann das auch wie so mit dem zusammenhängen?
Also dieses Telemedizinprojekt ist jetzt nicht etwas Flächendeckendes von Deutschland. Das ist einfach ein paar progressive Menschen haben das gemacht. Aber das, was du angesprochen hast, und das denke ich, ist schon auch sehr wichtig. Es gibt, wie auch in der Schweiz ist das im Strafgesetzbuch drin und in Deutschland auch. Und in Deutschland gab es noch diesen Nazi-Paragraphen, der eben gesagt hat, Werbung für Abtreibung ist illegal. Und da wurde dann auch eine Ärztin angeklagt. Und das ist jetzt aber gekippt worden. Also das heißt, das gibt's jetzt, das wurde sozusagen auch mit den Kämpfen auf der Straße sozusagen, wurde das ironischerweise am Tag, als in den USA das, wie heißt es,
Roe versus Wade,
wieder sozusagen rückgängig gemacht wurde, yeah, wurde in Deutschland dieser Paragraph abgeschafft. Genau, yeah. Und das zeigt eigentlich auch gerade irgendwie schön, dass es einfach wirklich umkämpft ist und dass es irgendwie immer Leute braucht, die da wieder...
Es ist ein konstanter Kampf, es ist ja nicht einfach erkämpft. Nein. Und bleibt so. Ja.
Und ein spannendes Beispiel, wo ich jetzt auch sagen würde, da ist Deutschland zum Beispiel noch schlimmer als konservativer als die Schweiz. Es gibt eine Beratungspflicht und du musst 3 Tage, bekommst eine Beratung und dann musst du 3 Tage warten, bis du den Schwangerschaftsabbruch machen kannst. Und das auch ist das ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, bei jeder anderen medizinischen Leistung ist das nicht so, dass man sagt, überleg es dir nochmals, willst du die und die Operation haben, sondern das ist eigentlich ganz klar etwas sehr politisch-ideologisches. Und diese Beratungspflicht ist jetzt gerade in Diskussion, ob die abgeschafft werden soll. Und das Spannende ist, in der Schweiz gibt es eigentlich keine gesetzliche Wartefrist. Aber als ich das letztens mal meinen Kolleginnen gesagt habe, also meinen Ärztinnen-Kolleginnen, dann wussten sie das nicht. Also die haben gedacht sozusagen, es gibt eine gesetzliche Pflicht, also gesetzliche Wartezeit, dass wenn ich zuerst berate, dass ich dann nochmals irgendwie 1-2 Tage warten muss und dass ich dann den Abbruch machen kann. Und das ist, weil einfach die Kliniken, die Spitäler oder die Einzelpersonen das irgendwie so festlegen. Und dann hast du das Gefühl als Fachperson, es gibt diese gesetzliche Frist und eigentlich gibt es sie gar nicht. Und das sind dann so diese Mechanismen von Leuten, die sagen, nein, ich bin eigentlich schon auch für Abtreibung und das ist das Recht, aber dann wissen sie eigentlich nicht mal als Fachpersonen, was sozusagen die Rahmenbedingungen sind, weil einfach die Spitäler halt aufgrund, wenn irgendwo in den höheren Etagen jemand das festlegt, wir mussten zum Beispiel auch in den Spitälern, wo ich gearbeitet habe, wenn eine Person zum zweiten oder zum dritten Mal einen Schwangerschaftsabbruch wollte, mussten wir ein psychologisches Gutachten holen. Und das ist auch nicht gesetzlich festgelegt, aber das war dann, wenn ich da gearbeitet habe, war das dann sozusagen, jetzt müssen wir sozusagen...
Die Richtlinie.
Also es war halt dann einfach sozusagen die Arbeitsmethode des jeweiligen Krankenhauses. Und da findet natürlich auch wieder eine Stigmatisierung und eine Hürde und auch sozusagen eine unterschiedliche Bewertung der verschiedenen medizinischen Leistungen, wo man eigentlich sagen müsste, es geht um Gesundheitsversorgung. Und das ist etwas, was auch jetzt immer mehr gesagt wird, es geht gar nicht um Abtreibung oder nicht, sondern es geht eigentlich um eine Gesundheitsversorgung für alle. Und auf dieser Ebene müssen alle das Recht haben. Und so wird es zum Teilweise auch in progressiveren Ländern einfach, es ist Teil der Gesundheitsleistung. Und da gibt es eben all diese gesetzlichen, zusätzlichen Richtlinien etwas weniger.
Und das ist ja eigentlich auch, was die SVP vor 2 Jahren lancieren wollte, diese Initiative Eine Nacht drüber schlafen, was ja eigentlich einfach nur aussagt, wir vertrauen dir als weiblich sozialisierte Person mit Uterus oder einfach Person mit Uterus nicht, dass du eine Entscheidung treffen kannst, die du nachher nicht bereuen wirst. So. Also schlaf zuerst mal eine Nacht drüber, so, oder? Das war die Initiative, wie sie genannt wurde. Und ich finde es einfach so krass, weil ich glaube, das ist auch das Thema Abtreibung, oder weshalb das so stigmatisiert ist. Und ist ja mega damit verknüpft, dass wir so viele Schuldgefühle von der Gesellschaft auf irgendwie gebunden bekommen. Und ich glaube, wieso niemand, oder es sagt ja eigentlich, diese Initiative sagt ja eigentlich aus, hey, wir müssen gesetzlich vereinbaren oder festlegen, dass die Person, die jetzt irgendwie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchte, zuerst doch mal noch eine Nacht drüber schlafen sollte, bevor sie das macht. So, als würde man sich das nicht überlegen. Also ich finde das schon sehr, sehr krass, weil es ist so ein Riesenthema und ich wünschte, es würde irgendwann wirklich einfach nur als Gesundheitsleistung gesehen werden. Und da finde ich auch sehr spannend, vielleicht kannst du da noch mehr dazu sagen, man lernt ja auch von Jahr zu Jahr mehr dazu, wie fest dass der Fötus entwickelt ist. Also glaube ich, zum Beispiel diese 3 Monate in der Schweiz sind ja auch nur aufgrund dessen von den Fachkenntnissen, die wir hatten vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, x Jahren so. Aber es ist halt einfach, die Medizin entwickelt sich ja so rasant, dass wir mittlerweile schon viel weiter sind und gerade eher in progressiven Ländern glaube ich, schon 4 Monate mittlerweile, ich weiß nicht genau die Wochenanzahl, da müsstest du nochmals mehr dazu sagen. Aber man halt einfach weiß, so der Stand, den man hatte, wie irgendwie das Nervensystem eines Fötus funktioniert oder einfach wie viel Leben sie da rein interpretieren, dass sich das immer wieder verändert und dass da der Stand sich einfach so was eigentlich auch entwickelt, dass man sich gar nicht mehr so darauf verlassen kann und eigentlich diese Gesetze konstant angepasst werden müssen, weil sie argumentieren ja genau immer mit dem, wann beginnt ein Leben und diese medizinischen Faktoren so. Und das finde ich schon auch sehr spannend, weil ich glaube, gerade als Person, die schwanger ist und sich überlegen müsste, also ich glaube, so etwas Persönliches, ich dachte mir auch immer so, bis zu den 3 Monaten, wenn das nicht schon so als Baby ersichtlich ist oder so, fände ich das noch irgendwie okay und es würde mich persönlich weniger bewegen oder so. Und habe mich immer sehr fest darauf verlassen, um wie so herauszufinden, wie fest würde ich jetzt dieses Baby in mir wirklich schon als Baby sehen oder irgendwie, ja, hat schon so diese emotionalen Entscheidungen. Und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man da mit der Medizin mitgeht und dieses Wissen hat, was einfach nicht verbreitet wird so. Weil ich glaube, es gibt immer äußere Faktoren und dann aber auch sehr fest die emotionalen. Und denke, dieses Wissen ist einfach noch viel zu wenig verbreitet so. Ja.
Also vielleicht noch zuerst etwas zur gesetzlichen Frist. Ich finde, das ist nämlich auch wichtig, weil eigentlich ist es in der Schweiz die ersten 12 Wochen, dort darf die Person, die schwanger ist, selber entscheiden, also die unterschreibt, ich bin in einer Notlage, das muss sie unterschreiben, aber ich muss eigentlich nicht darüber urteilen, also ich muss eigentlich nicht wissen, was der Grund ist, sondern es reicht eigentlich, dass die Person sagt, ich bin in der Notlage. Dann gibt es den Abbruch bis zur 12. Woche. Aber danach steht auch im Strafgesetzbuch, eine Schwangerschaft darf abgebrochen werden, wenn sozusagen die Frau sich in einer seelischen oder psychischen oder körperlichen Notlage befindet und oder in einer Lage befindet, das großen Effekt auf körperliche oder seelische Befinden hätte. je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto triftiger muss der Grund sein. Und damit kannst du eigentlich per Gesetz viel weiter den Abbruch machen, weil es ist schlussendlich ein ärztliches Ermessen, wie stark ist sozusagen die Person, ist betroffen davon, mit dem Leben oder auch psychisch. Und dann kannst du eigentlich mit diesem Paragraph, könnten wir viel mehr auch Spätabtreibungen machen, die teilweise schon auch gemacht werden, aber die auch immer noch mit sehr viel Zurückhaltung gemacht werden.
Also wie hast du das erlebt? Also, wie oft hast du Abbrüchen mitbekommen nach der 12. Woche? Ist das wirklich etwas, das nur wirklich in ganz äußersten, seltenen Fällen gemacht wird, oder kommt das doch schon? Also wenn jemand kommt, ich weiß nicht, 14., 15. Woche, kommt das dann, ist das dann meistens doch möglich oder nur wirklich selten, oder wie schätzt du das ein? Mhm.
Also das Witzige ist, auch in Deutschland ist die Fristenregelung 2 Wochen länger, also dort kann man bis zur 14. Woche, und das geht dann sowieso alles einfach, das geht dann ohne jetzt spezielle Maßnahmen, und danach ist das Prozedere ein bisschen schwieriger, und es geht schon. Und ganz ehrlich, ich habe sehr wenig erlebt, also es ist jetzt nicht eben, das ist auch wieder der Mythos, es gibt sehr viele, die sehr spät, aber man weiß ganz klar, die Abtreibungen, die medikamentösen, sowieso in der Schweiz, ist der größte Mehrheit, 80%, und das ist in den frühen Wochen, in der 7. bis 8. Woche. Und jetzt in meiner Spitalkarriere in der Schweiz hatte ich einmal einen wirklich späteren Abbruch in der 21. Woche, zum Beispiel. Und dann gibt es schon immer wieder, und das ist dann ein weiteres schwieriges Thema, so 15., 16. Woche oder auch wieder später, wenn es um die ganze Pränataldiagnostik geht. Und dort ist dann aber auch die Situation wieder ein bisschen anders, weil wenn dann effektiv jetzt beim Fötus irgendetwas gesehen wird, ein Syndrom, eine Fehlbildung, dann wird, je nachdem auch von medizinischer Seite, sehr stark zum Abbruch geraten, auch wenn die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Und das entdeckt man dann halt nicht erst in der, also nicht schon in der 12. Woche, sondern bis die ganzen Untersuchungen gemacht sind, wird das dann eben auch sehr viel später, das kann dann auch mal die 20. oder sogar noch weiter sein. Und das ist auch ein sehr großes und auch ein sehr widersprüchliches Thema. Ich würde sagen, von den Fällen höre ich fast am meisten in den späten Wochen. Und, ja.
Und da finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, wie jetzt eben gerade so die Bewegung für den Marsch fürs Leben ja das sehr viel immer so nützt oder so. Dann würden alle Menschen mit Behinderung abtreiben, und die hätten dann alle kein Leben mehr und die würden dann kein Teil der Gesellschaft mehr sein. Sie instrumentalisieren das ja so extrem, aber was halt wie so Fakt ist, am Schluss, was machen sie für das Leben für Menschen mit Behinderung? Also so die Inklusivität, die wir als linke Bewegung so fest versuchen voranzutreiben und irgendwie ja, halt diese Inklusivität zu leben, das machen sie einfach komplett nicht. Oder gerade die rechten Bewegungen oder so, also das ist einfach nicht Teil. Es ist so absurd, wie sie damit arbeiten und aber wie langfristig sich nicht darum kümmern. Also das finde ich auch einfach immer wieder so verstörend schon fast, wie dass sie das überhaupt so für sich reclaimen können.
Die Kinder, das sind ja immer wie Kinder für sie. Die haben keine eigene Sexualität, aufgeklärt werden sie ja sowieso nicht, weil Sex dient nur der Reproduktion und das Recht haben sie nicht. So, also für ein Leben, selbstbestimmt, ist ein gutes Leben, beinhaltet das ja alle Aspekte des Lebens, auch die Sexualität zum Beispiel oder Selbstständigkeit und selber bestimmen können, was eigentlich dann Personen mit Down-Syndrom, die eben sehr oft zitiert werden auf der Seite, das ist ihr Hauptthema, das wird eben komplett abgesprochen. Mhm. Und ich meine, wenn dort dann jemand schwanger wird, ich weiß nicht, ob sie das nicht schon früher auch unterbinden. Also, Personen, die nicht mit Behinderungen, die nicht kognitiven Behinderungen, die nicht aufgeklärt werden, so oft schwanger durch hoffentlich jemand Gleichwertiges, so, aber sehr oft auch wirklich durch so ältere Männer, die das ausnutzen. Und Zwangssterilisationen werden bei Personen mit Down-Syndrom nach wie vor